Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf 2. Mose 20, die Verse 1 bis 3, unser 50. Teil der Predigtreihe zur Heilsgeschichte und gleichzeitig auch der Einstieg nochmal ins Thema der 10 Gebote. 2. Mose 20, 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Soweit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, wir sind mit Mose und dem Volk Israel am Sinai, dem Berg Gottes, angekommen. Durch Mose tut Gott hier seine Ordnungen kund, in denen sein Volk Leben und Segen haben soll. Wir haben als Lesung gehört 5. Mose 30, 15 folgende, und wir haben gehört, wie Gott sehr eindringlich seinem Volk sagt: Ich habe euch vorgelegt Segen und Fluch. Und nun wählt das Leben. Und das Leben ist eben auch im Halten seiner Gebote, weil das alles mit dem Glauben zusammenhängt. Und deshalb auch das Thema der heutigen Predigt, der Segen der Gebote. Ich dachte ohnehin vor einigen Wochen, dass es sinnvoll wäre, grundlegende biblische Themen wie etwa die 10 Gebote gelegentlich zu wiederholen. Und nun kommen wir im Rahmen unserer Auslegungsreihe biblische Heilsgeschichte gewissermaßen ganz von selbst zu den 10 Geboten, Kapitel 20, und wollen diese nach fast 10 Jahren an den kommenden Sonntagen wieder einmal sorgfältig betrachten. Als erstes müssen wir dazu unbedingt die richtige Bedeutung der Gebote in unserem Leben mit dem lebendigen Gott ausmachen. Mein engster Studienfreund war etliche Jahre Pfarrer im Schwarzwald, und in jedem Jahrgang fragte er dort seine Konfirmanden: Was ist das Wichtigste am christlichen Glauben? Und mit Regelmäßigkeit lautete ihre Antwort: Das Halten der 10 Gebote. Meine Erfahrungen sind ähnlich, nicht nur mit Konfirmanden, sondern auch mit sehr vielen Erwachsenen. Enorm viele Menschen meinen, der christliche Glaube bestünde darin, die Gebote zu halten. Und sie bedenken nicht, wie schlecht wir dabei alle aussehen würden. Mein Studienfreund stellte deshalb zu Recht fest: Wenn in unserem Glauben die Gebote an erster Stelle stehen, werden wir keine Frucht der Freude in unserem Leben sehen. Wo die Gebote an erster Stelle stehen, da entsteht vielmehr dieses gedrückte, miese, petrige Christentum, das vor allem aus einem Du darfst nicht und Du musst besteht und kaum als echtes Christsein bezeichnet werden kann. Eines ist an dieser Erkenntnis allerdings richtig: Die Gebote Gottes sind keineswegs beliebig. Sie gehören unverzichtbar zum Christsein dazu. Üblicherweise kennen wir die Worte, die hier genannt sind, als die 10 Gebote. Es ist aber so, dass die Bibel an keiner Stelle, weder im Alten noch im Neuen Testament, diese Bedeutung verwendet, diese Bezeichnung. Das Alte Testament redet vielmehr von den 10 Worten. So lesen wir dreimal in den 5 Büchern Mose, zum Beispiel 2. Mose 34, Vers 28. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn, nämlich oben auf dem Berg Sinai, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Ebenso auch in 5. Mose 4, 13 und 10, 4. Von dort kommt auch das griechische Fremdwort. Wir kennen die 10 Gebote auch unter dem Fremdwort. Weiß es jemand? Dekalog. Vielleicht schon mal gehört, Dekalog. Zusammengesetzt aus den Worten Deka für 10 und Logos gleich Wort, also 10 Wort. Das trifft die Sache biblisch besser, denn das erste dieser 10 Worte ist eindeutig kein Gebot, sondern eine Zusage, eine Selbstvorstellung Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Dass schon dieses erste Wort kein Gebot ist, ist mitursächlich für die Abweichung in der Zählung der 10 Worte. Ich habe hier eine Übersicht mitgebracht und ihr seht in der Mitte einen dicken roten Balken, der unterscheidet, trennt die Gebote, die auf Gott ausgerichtet sind, der sogenannten ersten Tafel und die der zweiten Tafel, die das Miteinander zwischen den Menschen regeln. Und wir sehen hier eine Übersicht über die Zählung, also in den verschiedenen jüdisch-christlichen Traditionen. Und sie zeigt, die christliche Tradition hat die 10 Worte ganz unterm Stichwort Gebot geordnet. Und das erste Wort, das kein Gebot ist, wird deshalb in der gesamten christlichen Tradition nirgends als eigenständiges Wort gefasst und verstanden. In der anglikanischen und reformierten Tradition wird es als Präambel, als Vorwort, als Einleitung zu den Geboten betrachtet. Die orthodoxe, katholische und lutherische Tradition verstehen es als ersten Teil des ersten oder auch zweiten Gebots und fassen es dann damit jeweils zusammen. Allein das Judentum ist bei der Einteilung nicht vom Stichwort Gebot, sondern vom Stichwort Wort geprägt und zählt deshalb den Aussagesatz: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft geführt habe, als eigenständiges erstes der 10 Worte. Ich gehe einfach deshalb ein bisschen auch darauf ein. Mancher wundert sich dann immer wieder, warum wir auch in der Christenheit verschiedene Zählungen haben, und damit wir das einfach ein bisschen mal verstanden haben. Laut Calvin berichtet Origenes, der lebte von 185 bis 254 nach Christus, dass die reformierte Zählung, wie wir sie hier als reformiert und anglikanisch an der Wand sehen, zu seiner Zeit, also schon um 200, 250, ohne Streit allgemein angenommen war. Eine Änderung brachte gut 150 Jahre später Augustin. Der nahm das Bilderverbot mit zu den ersten 3 Geboten zusammen, weil in der dadurch entstehenden Dreizahl der ersten Tafel die göttliche Dreieinigkeit symbolisch besser zum Ausdruck gebracht sei. Habe ich auch nachlesen müssen, wäre mir auch nicht gleich so logisch gewesen. Aber interessant, das ist also erst eine Entwicklung um 400, wobei der Kirchenvater Augustin ein gelehrter und kluger Kopf war. Aber auch das, was die machen, muss nicht immer alles hundertprozentig perfekt sein. Die katholische und die lutherische Zählung gehen im Anschluss an Augustin diesen eigenen Weg, weil sie das Bilderverbot zum ersten Gebot mit dazu nehmen, ohne dieses Gebot allerdings noch ausdrücklich zu erwähnen. Wer die 10 Gebote nach lutherischem Katechismus gelernt hat, der weiß, das Bilderverbot kommt dort nicht extra vor. Das mag man zu Recht kritisieren. Eine Katastrophe ist es nach meinem Dafürhalten dennoch nicht, denn es geht beim sogenannten Bilderverbot, wir werden es dann da noch sehen, gar nicht um die Bilder, sondern um das Verbot der Anbetung. Das ist der Punkt. Und dieses Verbot der Anbetung ist natürlich auch im Wort, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, vollständig eingeschlossen. Welche von diesen ganzen Zählungen ist aber dann die biblisch richtige? Das wissen wir ja immer so gern, als bibeltreue Christen zumal. Und manchmal müssen wir feststellen, das lässt sich so gar nicht beantworten. Wer zu Hause seine Bibel in die Hand nimmt, ich habe es auch heute Morgen extra nochmal mit der hebräischen, damit ich auch keinen Unfug erzähle, mit der hebräischen Bibel nochmal gemacht. Rein sprachlich kann man in den Versen 3 bis 17 ohne weiteres 13 ausdrückliche Gebote feststellen. Die Bibel gibt uns zwar den Begriff Zehnwort vor, das ist keine menschliche Erfindung, keine menschliche Einteilung, das ist Wort Gottes, es sind 10 Worte. Wie diese mindestens 13 Gebote nun aber in die 10 Worte einzuteilen sind, das ist dann eine Frage der Interpretation. Muss uns allerdings keine schlaflosen Nächte bereiten. Wesentlich ist nicht die Zählung, wesentlich ist, dass nichts inhaltlich unter den Tisch fällt. Denn all diese Worte sind verbindlich. Dabei spielt es in der Bibel ja nie eine Rolle, ob ein Wort Gottes ausdrücklich als Befehl formuliert ist. Ich weise da immer wieder hin auf die Psalmen 19 und 119. Lohnt sich unbedingt, diese beiden Psalmen 19 und 119 unter diesem Aspekt mal zu Hause durchzulesen. Die haben ja beide das Wort Gottes zum Thema. Und wir sehen da, da wechseln die Formulierungen Wort, Gebot, Satzung, Weisung, Zeugnis, Gesetz, Rechtsbestimmung, Vorschrift und vielleicht habe ich noch ein, zwei, drei weitere Formulierungen übersehen, fortlaufend ab und meinen immer dasselbe, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, egal in welcher Form, ob als Befehl oder als Aussage, als Information, als Verheißung, es ist immer zugleich Gebot, Vorschrift, Rechtsbestimmung, es ist immer verbindlich. Ganz einfach deshalb, weil es Gottes Wort ist. Und dass dies hier zweifelsfrei der Fall ist, das betont mit Nachdruck unser erster Vers, und Gott redete alle diese Worte. Alle diese Worte sind Offenbarungen Gottes. Alle diese Worte entspringen nicht menschlicher Weisheit, menschlicher Philosophie und damit auch nicht menschlicher Begrenztheit. Alle diese Worte stammen von Gott selbst. Und wenn eben auch in der heutigen sogenannten Christenheit mit dieser Tatsache, mit diesem biblischen Zeugnis ernst gemacht würde, dann gäbe es den ganzen Unfug, die ganzen Irrlehren und Fehlentwicklungen nicht. Denn zum Beispiel Gender, Homosexualität, anderes Frau in der Gemeindeleitung gibt's nur deshalb, weil man die Verbindlichkeit, die Göttlichkeit dieser Offenbarungen und dieses Redens Gottes in Frage stellt, uns als zeitbedingtes Menschenwort, das auch irren kann, relativiert. Bei der schriftlichen Niederlegung der 10 Gebote ist Gott in unmittelbarer und persönlicherer Weise beteiligt als bei irgendeinem anderen Wort der ganzen Heiligen Schrift. Ich weiß nicht, wie weit euch das vom Wort Gottes her in Erinnerung ist und vor Augen steht. Zumindest die Urfassung, aber wohl auch die zweite dieser 10 Worte hat Gott nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift mit eigenem Finger in die Tafeln geschrieben. 2. Mose 13, 18, und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Mose hatte keinen Meißel dabei und hat da oben im Sinai in die Steintafeln geklopft, sondern Gott selber hat diesen Text in die Steintafeln mit seinem eigenen Finger hineingeschrieben. Diese erste Fassung der 10 Gebote zerschmettert Mose allerdings in den Felsen aufgrund der Sünde Israels mit dem goldenen Kalb. Wenn wir dann aber 5. Mose 4, 13 und 10, 4 lesen, dann zeigt es, dass Mose zwar die Tafeln für die zweite Fassung selbst aus dem Felsen gehauen hat, dann aber Gott wie bei der ersten Ausgabe mit eigener Hand die Gebote darauf geschrieben. Wieder auch das zweite Mal, Mose berichtet dort, und ich stieg auf den Berg, die 2 Tafeln in meiner Hand. Mose bringt die Tafeln also mit, aber die leeren, unbeschriebenen Tafeln. Und er, nämlich Gott, schrieb auf die Tafeln. Ebenso wie die erste Schrift war, die 10 Worte und der Herr gab sie, nämlich die von ihm selbst persönlich beschriebenen Tafeln, mir. Mose bringt sie mit, gibt sie dem Herrn, der schreibt wieder wie das erste Mal mit eigenem Finger die Gebote drauf und gibt die beschriebenen Tafeln dem Mose wieder in die Hand. Diese Tatsache vor Augen zu haben, ist wichtig für die Frage auch, gelten die 10 Gebote für die neutestamentliche Gemeinde noch? Das wird heute erstaunlicherweise auch in vielen evangelikalen Gemeinden bestritten. Meist mit dem Hinweis, in Jesus sei das Gesetz und damit auch die 10 Gebote ja abgetan. Völliger Unfug. Allein schon die Tatsache, wie intensiv Gott selbst bei der schriftlichen Niederlegung und Übergabe dieser 10 Worte beteiligt ist, macht deutlich, wie sehr sie aus der Zahl der übrigen Gebote herausragen. Sie gehören zwar formal zum Sinai-Bund. Wir haben auch gehört in der Lesung die Worte des Bundes. Sie gehören formal zum Sinai-Bund, aber es ist nach Form und Inhalt unverkennbar, dass sie von grundsätzlicher und allgemeiner Bedeutung sind. Ihr Inhalt bezieht sich ja keineswegs nur auf den alten Bund, der dann geprägt ist. Diese Spezifika sind die Reinheits- und Heiligkeitsgebote, die Opfervorschriften, Tempeldienst und so weiter. Das ist im neuen Bund überholt, in Jesus erfüllt, zum Ziel gebracht. Aber diese 10 Worte betreffen unser Verhältnis zu Gott und zu unseren Mitmenschen in grundsätzlicher Weise und regeln es, völlig unabhängig vom alten Bund. Wir sehen es auch später dann nochmal im Detail am Sabbatgebot. Das ist ja schon in der Schöpfung. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. sollst du ruhen. Eine Schöpfungsordnung, die bis in die Ewigkeit, in das ewige Sabbatruhe hinein von Bedeutung bleibt. Ganz wichtig ist dann auch die Frage, an welcher Stelle, wo genau im Ablauf der Heilsgeschichte gibt Gott diese Gebote? Antwort: Nachdem Gott sein Volk aus der Gefangenschaft geführt hat. Wir erinnern uns nochmal an die Antwort der Konfirmanden auf die Frage, was ist das Wichtigste am christlichen Glauben? Sie und viele andere irrende Mitmenschen sagen das Halten der 10 Gebote. Wir haben gehört, die 10 Gebote sind Wort Gottes. Sie sind damit absolut verbindlich, gar keine Frage. Aber sie stehen eben nicht an erster Stelle, auch heilsgeschichtlich nicht. Einerseits, wer die Gebote Gottes streicht, verfälscht die Botschaft der Bibel. Wer die Gebote aber an die erste Stelle setzt, verfälscht die Botschaft der Bibel genauso. Sie haben ihre Gewichtung, aber an der richtigen Stelle. Heilsgeschichtlich, bevor Gott Israel das Gebot gibt, hat er es befreit. Bevor Gott etwas von seinem Volk will, hat er es beschenkt. Gottes Gabe kommt vor Gottes Gebot. Und das gilt auch für uns, liebe Geschwister und liebe Gäste. Wenn wir morgens aufstehen, dann dürfen wir wissen, ich bin von Gott beschenkt. Noch vor der ersten Tat des Tages. Wir müssen uns die Gnade und die Gaben Gottes nicht verdienen. Wir sind Beschenkte. Das erkennen wir auch in den 3 Versen unseres Predigtabschnitts. Zuerst sagt uns Gott, wer er ist. Und nämlich natürlich auch für uns. Es geht ja nicht um irgendein absolutes, abstraktes, überirdisches Sein Gottes, sondern wer Gott ist, und zwar für uns. Ich bin der Herr, Jahwe, dein Gott. Dein Gott. Und dann sagt er uns, was er getan hat, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft geführt habe. Und dann erst an dritter Stelle kommt das Gebot. Erst hier sagt er seinem Volk, was er von ihm will. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Weil ich einzigartig bin, weil ich einzigartig an dir gehandelt habe, deshalb will ich auch für dich einzigartig sein und bleiben. Keine anderen Götter. Die Gebote sind ein wichtiger Teil des Ganzen, aber sie sind nur ein Teil und nicht das Ganze. Sie sind der dritte Teil und nicht der erste. Christlicher Glaube ist eben nicht das Halten der 10 Gebote. Ich habe es hier mal an die Wand geworfen. Glauben heißt erstens erkennen, wer Gott ist. Zweitens heißt Glauben staunen, was Gott tut. Und dann als drittes heißt Glauben als Antwort auf das Erkennen und Staunen tun, was Gott will. Allerdings, ich betone es nochmal, wir dürfen nichts auseinanderreißen. Die drei gehören dann schon zusammen, aber in dieser Reihenfolge. Weil wir erkannt haben, wie Gott ist, weil wir ergriffen sind von seiner Liebe und Treue, von dem, was er an uns und für uns getan hat, können wir dann schlussendlich gar nicht anders, als ihm zuzutrauen, dass sein Wille der Weg des Segens für unser Leben ist. Und wer das begriffen hat, dass Gottes Wille der Segen für mein Leben ist, der tut diesen Willen dann auch von Herzen gern. Und damit sind wir dann nach einer etwas längeren Einleitung beim eigentlichen Thema unserer heutigen Predigt, der Segen der Gebote. Der Segen der Gebote. Für viele, denke ich, ist allein schon diese Formulierung eine Provokation, ein Widerspruch. Denn mit Segen verbinden wir ja was Gutes. Etwa in der Redensart, sich regen bringt Segen. Oder dass wir jemanden im Geburtstagslied wünschen, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Der Begriff Segen beinhaltet alles Gute, das wir uns vorstellen können. Und diese Vorstellung ist durchaus richtig. Mit Geboten aber verbinden wir aus dem Bauch heraus meist erstmal was Schlechtes. Gebote sind Grenzen und Zäune. Wir empfinden sie als einengend, als trennend. Und bekanntlich wachsen die besten Kirschen wo? Über den Zaun drüben in Nachbarsgarten. Also das von Grund auf vermittelt uns das Wort Gebot, da drüben zu den besten Kirschen darfst du nicht. Das Leben, das Gebot trennt uns von der vollkommenen Freude. So empfinden es viele, Gebote sind Barrieren, die uns vom Schönen, vom Spaß, von der Freude am Leben fernhalten. Und deshalb sagen manche, habe ich auch oft schon gehört, insbesondere von jüngeren Leuten, Teenager, 20-Jährige, 30-Jährige und auch durchaus Ältere, erst will ich das Leben genießen, Spaß haben. Und dann, wenn ich mal 80 oder älter bin, wenn ich vom Leben sowieso nicht mehr viel zu erwarten habe, wenn Disco, Ballermann und Co. endgültig der Vergangenheit angehören, dann kann ich mich immer noch bekehren und dem Teufel von der Schippe springen. Dann habe ich das Leben in vollen Zügen genossen, alles mitgenommen, was geht. Und die Ewigkeit nehme ich auf der Zielgerade auch noch mit. Aber solche Überlegungen gehen völlig an der Wirklichkeit vorbei. Nicht nur deshalb, weil das mit dem Teufel von der Schippe springen ganz eng werden kann. Denn keiner weiß den Zeitpunkt. Das ist der erste wichtige Punkt. Aber auch ganz grundsätzlich gehen diese Überlegungen völlig an der Wirklichkeit vorbei. Aus mindestens zwei Gründen. Weil Gott überhaupt nicht vorhat, uns das Leben zu vermiesen. Denken wir zurück an die Weihnachtsgeschichte. Was hat der Engel den Hirten auf dem Feld von Bethlehem verkündigt? Siehe, ich verkündige euch, nehmt euch in Acht, denn soeben ist der große Spaßverderber geboren. Also wenn man viele Zeitgenossen hört, meint man, das müsste die Botschaft gewesen sein. Aber so war sie nicht. Der Engel hat gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Große Freude. Und Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Vollkommene Freude ist das Ziel Gottes für unser Leben. Und Paulus grüßt die Gemeinde in Rom mit dem Wunsch, der Gott der Hoffnung aber fülle euch mit aller Freude. Römer 15, 13. Jesus ist nicht der große Spaßverderber, Jesus ist der große Freudenbringer. Allerdings meint die Bibel, wenn sie von Freude redet, nicht die oberflächlichen Vergnügungen dieser Welt. Sie redet von echter, bleibender Freude. Und damit sind wir beim zweiten Grund, weshalb ein frühes Leben mit Jesus keineswegs uns von der Freude fernhält, im Gegenteil von viel Frust, Traurigkeit, Schmerz, Schaden, Verletzungen. Die sogenannten Freuden dieser Welt vergehen oft recht schnell. Der Volksmund hat das längst erkannt und sagt, Glück und Glas, wie leicht bricht das. Und die Vergnügungen dieser Welt stillen auch den Durst nach Leben nie. Sie sind deshalb wie Suchtmittel. Je mehr er will, je mehr er will. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Alle Vergnügungen dieser Welt berauschen nur kurz. Aber die innere Leere des Lebens bleibt. Auch unter riesigen Mengen von Luxus, unter riesigen Mengen von Spaß und Action und Umtriebigkeit, die innere Leere bleibt. Und damit überhaupt noch eine gewisse Befriedigung eintritt, muss der Kick immer größer werden. Wir brauchen nur ins Fernsehen, in die Freizeitgestaltung und so weiter hineinzuschauen. Um jeden Preis und unter Eingehen jeden Risikos muss der Adrenalinspiegel, der Nervenkitzel in immer größere Höhen getrieben werden, wie beim Rauschgift. Die Dosis muss permanent gesteigert werden, damit der gewünschte Effekt noch eintritt. Aber auch da weiß der Volksmund, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Der Wahn ist kurz, der Wahn der Freude, der eingebildeten, vergänglichen. Aber die Reue, die Schmerzen, die Verletzungen, die man sich zugezogen hat, sind lang. Ich habe bewusst diese Gedanken mit altbekannten Redensarten unterlegt, um deutlich zu machen, diese Erkenntnisse stammen keineswegs von ein paar verschrobenen Superfrommen, die selbst nie Freude in ihrem Leben hatten und anderen auch keine gönnen. Das sind vielmehr Erkenntnisse, die sind so grundsätzlich und allgemeingültig, dass sie zu sprichwörtlichen Volksweisheiten geworden sind. Die Vergnügungen dieser Welt schaffen keine bleibende Freude. Sie schaffen nur die Sehnsucht nach mehr. Aber der Hunger nach Leben bleibt. Das ist der Unterschied zu der Freude, zwischen der Freude, die die Welt bietet, und die Freude, die von Gott kommt. Auch und gerade aus den Geboten Gottes. Denn Gottes Gebote sind ja immer zugleich Verheißungen. Seine Gebote sind Gaben. Seine Gebote bewahren uns vor Schaden. Das ist ja der Sinn von Grenzen und Zäunen. Etwa die Grenze, ein Geländer eines Balkons ist ja auch eine Grenze. Die soll verhindern, dass Menschen in die Tiefe stürzen und sich die Knochen brechen. Oder die Grenzen eines Landes sollen die Bewohner dieses Landes schützen, damit sie nicht etwa von vergewaltigenden, mordenden Horden oder Sozialschmarotzern überrannt werden. Sondern Ruhe und Frieden im Land hinter diesen Grenzen bewahrt bleibt. Die Grenze des Sabbatgebots am siebten Tage sollst du ruhen, soll verhindern, dass wir uns nicht bis zum Tod umfallen, abschuften und unserer Gesundheit schweren Schaden zufügen. So können wir Gebot um Gebot durchgehen, die Grenze sehen und auch den Schaden, vor dem uns dieses Gebot bewahren will. Wie eng ein gesegnetes und gelingendes Leben mit den Geboten Gottes zusammenhängen, ist mir vor einigen Jahren deutlich geworden. Ich habe damals eine ältere Frau besucht, die hatte viele Jahre zuvor mit ihrem Mann eine Entscheidung für Gott getroffen. Mittlerweile waren die beiden aber geschieden, ihr Leben war in vielerlei Hinsicht aus den Fugen geraten. Und im Gespräch mit dieser Frau fiel mir auf, das äußere Chaos im Leben eines Menschen ist in der Regel das Abbild seines inneren Chaos. Diese Frau war aus der Lebensbahn mit Jesus wieder ausgeschert. Sie hatte damit den Weg seiner Gebote und seines Segens verlassen. Sie war ihre eigenen Wege gegangen. Und Gottes ordnende und segnende Hand fehlte seither in ihrem Leben. Denn ich betone ja immer wieder, Gott zwingt uns seinen Segen nicht auf. Gott zwingt uns seine Bewahrung in der Regel nicht auf. Er macht's, wie wir es in der Lesung gehört haben. Gott stellt uns in die Entscheidung. Er sagt, da ist der gute Weg, der Weg des Segens, der Weg des Lebens. Und da ist der schlechte Weg. Vor diesem Weg warne ich dich. Ich bitte dich, fast schon auf Knien, ich flehe dich an, nimm den guten Weg. Aber am Schluss muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, ob er Gottes Angebot folgt oder abschlägt, mit allen Konsequenzen. Gott segnet nicht unseren Eigenwillen. Gott segnet den Weg, den er uns kundgetan hat. Und wer deshalb ein gesegnetes Leben führen will, der achte darauf, dass er auf dem Weg bleibt, den Gott ihn führen will. Dazu erwartet Gott von uns kein blindes Vertrauen. Ich hatte darauf auch am letzten Sonntag hingewiesen und wir haben es vorhin schon gesehen, bevor Gott seinen Willen kundtut, bevor Gott auch sein Volk in die Entscheidung stellt, hat er an seinem Volk schon gehandelt. Bevor Gott Gehorsam fordert, hat er seine Liebe schon unter Beweis gestellt. Und wir können den Segen vieler Gebote auch leicht nachvollziehen. Deshalb greift es viel zu kurz, wenn ein jüdischer Rabbiner sagt, wir müssen die Gebote halten, weil sie von Gott gegeben sind. Das ist zwar nicht falsch, gewiss ist die Gültigkeit dessen, was Gott sagt, nicht davon abhängig, ob wir es verstehen oder nicht. Aber es gilt auch, Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir den nicht abschalten, sondern gebrauchen. Und wir dürfen mit unserem Verstand nachdenken über den Sinn und den Zweck der Gebote. Und die segensfördernde Qualität der Gebote Gottes lässt sich mit Hilfe des menschlichen Verstandes durchaus begreifen. Ich habe ein paar Beispiele schon genannt. Ich nehme noch als weiteres Beispiel den großen deutschen Philosophen Immanuel Kant. Der wird in Verbindung gebracht mit dem sogenannten kategorischen Imperativ. Ein furchtbar kompliziert klingendes Fremdwort, kategorischer Imperativ, ist aber ganz einfach und bedeutet: Handle nur so, nach der Richtlinie, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wird. Gut ist, was immer noch gut ist, wenn alle es tun. Das ist einfach gesagt die Regel. Gut ist, was auch dann immer noch gut ist, wenn jeder danach handelt. Was passiert, wenn alle lügen? Wird jedes Gespräch vollkommen sinnlos. Ich habe deshalb vor einigen Jahren ein Telefonat mit einem üblen Menschen abgebrochen mit den Worten: Mit einem Lügenbold wie dir unterhalte ich mich nicht mehr. Wenn ich bei keinem Satz weiß, ob er der Wahrheit entspricht oder gelogen ist, hat ein Gespräch keinen Sinn. Und um unwahrhaftige Menschen, um Lügner, und das empfehle ich auch immer wieder mit Nachdruck unseren Kindern, mache ich einen Bogen so groß wie nur irgend möglich und kann das jedem anderen nur empfehlen. Die Begegnung mit unwahrhaftigen, verlogenen Menschen ist vollkommen sinnlos, solange Gott sie nicht geändert hat. Man kann für sie beten. Reden bringt überhaupt nichts. Mit diesen Worten habe ich den Hörer aufgelegt und keinen einzigen Anruf dieses Menschen mehr entgegengenommen. Bringt nichts. Was passiert, wenn alle stehlen? Entweder es herrschen Mord und Totschlag, weil jeder sein Eigentum schützen will, oder es herrscht Resignation, Beispiel Holland, weil jede Menge Fahrräder dort gestohlen werden, fährt kaum noch einer mit einem ordentlichen Fahrrad in die Stadt und selbst die jämmerlichsten Drahtesel, rostig, vergammelt, viele würden sowas gar nicht besteigen, müssen doch mit monströsen Motorradketten gesichert werden, wenn Stehlen zum allgemeinen Verhalten wird. Wo Menschen aber nach den Geboten Gottes leben, ist der Segen meist greifbar. Gerade wenn wir dabei sind, liebe Geschwister, wenn wir uns an Zeiten zurückerinnern können, wo man an Gartenhäusle die Haustür unbeschwert offen stehen lassen konnte. Ich denke zurück, wir sind in den Urlaub gefahren, wir haben die Haustür zugezogen. Heute würde man sagen, bodenloser Leichtsinn. Jeder, der eine Kreditkarte weiß zu bedienen, ist in 10 Sekunden drin. Nie was passiert, nie was passiert. Wenn wir im Garten waren im Sommer, dann steckt der Schlüssel in der Eingangstür. Wir sind mal kurz einkaufend gefahren. Der Sohn kommt vom Studium zurück und sagt, Haus leer, Garten leer, Türschlüssel steckt. Nichts passiert. Passiert uns heute nicht mehr. Also wir sehen auch, was das für ein direkter Segen für ein Volk ist, für eine Entlastung, wenn Menschen einander vertrauen können, weil sie sich an den Ordnungen und Geboten orientieren. Sie lügen nicht, sie sagen die Wahrheit. Ich kann mich auf das Wort des anderen, auf seine Information verlassen. Ich weiß, der andere stiehlt nicht. Ich muss nicht ängstlich mein Hab und Gut Tag und Nacht sichern, sondern ich weiß, ich kann mich auf den anderen, auf meine Nachbarn, auf meine Mitmenschen verlassen. Was für ein Segen! Wo Menschen nach den Geboten Gottes leben, ist der Segen greifbar. Und auch die Missionsgeschichte ist voll von entsprechenden Zeugnissen. Aber heute, wo die Völker sich abwenden vom lebendigen Gott, wo antichristliche und satanische Religionen und Weltanschauungen sich ausbreiten, erleben wir einen gigantischen Niedergang der Völker. Der Segen für unsere christlichen Gemeinden und unser Volk und Vaterland hängt daran, dass wir, unsere Gemeinden und unser Volk sich wieder den Ordnungen und Geboten Gottes zuwenden. Das möge der allmächtige Gott, unser himmlischer Vater, schenken. Amen.